Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute möchten wir in einem vierten Teil die Sendereihe unter dem Namen Du hast mich gerufen fortsetzen. Es handelt sich dabei um Aussagen von Devotees, die bereits in der Aufbruchzeit für deutsche Devotees bei Swami waren. Damals haben sie für die Sai-Hefte ihre Erfahrungen mit Sai Baba, denen, die noch nicht da waren, mitgeteilt. Und eben an diese ersten Zeiten möchten wir gerne erinnern. Wir sind in unser Archiv gegangen und haben in alten Sai-Briefen geblättert und einige Briefe von Devotees für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herausgeholt. Wir legen auch diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Es begann damit, dass ich im Flugzeug saß, auf meinem Flug nach Bombay und mir Gedanken machte über meinen Aufenthalt bei Baba. Ja, ich wollte mich wieder auftanken in seiner göttlichen Präsenz, mich wieder ausrichten auf seine Allgegenwart und auch erholen. Die letzten Monate hatten mich doch sehr in meiner Arbeit als Psychotherapeutin in einer Klinik erschöpft. Ich fragte mich, warum es immer wieder passierte, dass ich von dieser äußeren Welt so eingenommen wurde und ich kaum mehr fähig war, meine tägliche Meditation, das heißt Konzentration auf Swami, zu praktizieren. Während dieser Gedanken wurde mir von einer Stewardess ein Einreiseformular nach Indien gereicht. Ich schrieb meine Personalien auf, wie ich es schon oft getan hatte. Bei der Frage, was der Zweck meines Aufenthaltes in Indien sei, hielt ich inne. Was sollte ich ankreuzen? Holiday? Conversation? Business? Ich sagte zu mir, Swami, ich möchte keine Ferien bei dir machen. Ich möchte Conversation, eine Unterredung mit dir, innerlich oder äußerlich. Und ich machte ein dickes Kreuz bei Unterredung. In Prashanti angekommen, war ich erst einmal krank und erschöpft und schleppte mich von Darshan zu Bhajan, immer wieder zwischenzeitlich schlafend. Ich hatte Heimweh nach Deutschland. Was sollte ich hier? 10 Jahre ging meine Odyssee mit Swami und ich fühlte mich noch kaum einen Schritt weitergekommen. Anfänglich dachte ich, große Schritte in meinem spirituellen Prozess zu machen, aber rückblickend erlebte ich es als eine Stagnation. Was hatte ich von Swamis Lehren wirklich umgesetzt? Ich hatte immer noch Emotionen, Ärger, Auseinandersetzungen mit der Welt, war oftmals zu erschöpft, um seinen Namen zu wiederholen, und hatte weiterhin noch Wünsche nach Anerkennung und Liebe. Ich sprach mit einer langjährigen Bewohnerin des Ashrams und erlebte mich selbst beobachtend als sehr niedergeschlagen. Was hatte ich Baba als Geschenk mitzubringen? Ich betete zu Swami, er möge mir helfen, mit mir sprechen, wobei ich jedoch eher an einen Traum dachte, denn den Wunsch nach einem Interview wollte ich gar nicht erst aufkommen lassen, um nicht enttäuscht zu werden. So machte ich mir auch keine Gedanken über eventuelle Fragen, die ich Baba bei Gelegenheit stellen wollte. In der Zwischenzeit hatte ich mich einer lieben Gruppe angeschlossen und wir erzählten uns viel über unseren Weg zu Swami und unsere Sorgen und Wünsche. Die Gruppe erlebte ich als ein Herzensgeschenk. Wir hatten uns erst im Flugzeug und später in Prashanti formiert und es zeigte sich, wie harmonisch und achtsam wir miteinander umgingen. Eine Einheit ohne Restriktionen. In meinen Selbstgesprächen nannte ich diese Gruppe die Gruppe des getragenen Leides, denn jeder hatte etwas, das er mit sich trug an Schmerz und Leid, das er Baba zu Füßen legen wollte, getragen dadurch, dass jeder dieses still bei sich trug und es auch als Vehikel diente auf seiner speziellen Reise zu Swami. Dass ich diese Tage mit meinen Gruppengefährten verbringen durfte, war ein Geschenk, aber Swami gab uns auch seine physische Nähe, was uns noch mehr vereinte und zu guter Letzt bekamen wir ein Interview. Wir wurden zu 8 alleine in seinen Interviewraum eingeladen und saßen im Kreis um seine Lotusfüße, erstaunt und überwältigt. Swami sprach mit jedem Einzelnen und als die Reihe an mir war und er mich fragte, wie geht es dir, konnte ich nur auf und ab stammeln. Mir wurde bewusst, dass ich mich erst sammeln musste und ich bat Swami innerlich, mir noch etwas Zeit zu geben. Baba ging von einem zum anderen, jedem auf ganz individuelle Weise zeigend, ich bin immer in dir, mit dir und um dich herum. Er sprach die Sorgen und Wünsche von uns Einzelnen an und kam wieder zu mir, indem er mich mit einem sehr vertrauensvollen Blick anschaute. Ich sagte, Swami, kannst du mir bitte helfen? Ich habe Probleme mit meiner Meditation. Ich muss vorausschicken, dass Swami mich in einem früheren Interview unterwies, meine Arbeit als Meditation zu praktizieren und sie als Gottesdienst anzusehen. Swami sagte, ja, manchmal hast du einen Affengeist. Dann sage, ich bin kein Affe, ich bin ein Mensch. Und dann gehe weiter und sage, ich bin Gott. Sage, ich bin nicht dieser Körper, er klopfte auf sein Bein, dieser Affengeist. Ich bin Gott. Ich werde dir helfen. Manchmal hast du Ärger, dann sage, ich bin kein Hund, ich bin kein Mensch, ich bin Gott. Verbinde dich nicht mit dem Negativen, denke, ich bin Gott, positiv, positiv. Wenn du denkst, du bist ein Mensch, verbindest du dich mit negativen Gefühlen. Er machte eine Handbewegung, die etwas von sich wies. Denke, du bist Gott, positiv. Das ist auch in der Bibel zu finden. Zuerst war Jesus der Botschafter, dann der Sohn und zuletzt konnte er sagen, ich bin Gott. Sage, ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht dieser Geist. Wer sagt, das ist mein Körper? Wer ist der Fragende? Wer sagt mein? Ja, ich sah mich selbst, wie ich mich die letzten Monate mit diesen negativen Gefühlen auseinandergesetzt hatte. Mit mir selbst, mit meinen Patienten. Und wie ich mich selbst immer wieder kritisierte für meine Unvollkommenheit, meine Fehler. Ich fragte, Swami, wie kann ich wissen, was dein Wille ist und was meiner? Swami antwortete, wenn du denkst, ich bin Gott, ist alles Gottes Wille. Denke, ich bin Gott, dann bist du im Göttlichen verankert. Ich hatte zuvor diese Aussage in vielen seiner Ansprachen gelesen und gehört, und auch in Träumen versuchte Baba, mir dies zu vermitteln. Aber ich selbst konnte dies bis zu dem gegebenen Zeitpunkt nicht annehmen. Nun habe ich ein neues Mantra, das praktiziert werden will. Ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht dieser Geist, ich bin Gott. Vor circa 5 Jahren hatte ich Baba in einem Interview gefragt, Swami, was ist mit meinen Fehlern? Swami sagte, deine Fehler sind auch Gott. Damals erlebte ich mich noch als sein Kind, dem es nicht gelang, sich von der göttlichen Mutterseite zu trennen, trotz seiner Fehler. Swami fragte mich zuletzt nach meiner Arbeit und ich berichtete, was ich in Deutschland machte. Swamis Gesicht erhellte sich und er sagte, alles, was du in Anbindung an mich tust, ist gut. Warum hatte ich Zweifel? Wenn ich an ihn dachte, war es dann nicht seine Arbeit? Ich hatte immer noch die Angst, etwas Falsches, eventuell nicht seinem Willen entsprechendes zu tun. Mitten im Verlauf des Interviews reichte jemand Swami das Buch »Gespräche mit Satya Sai Baba« von John Hislop. Baba begann mit Freude, den Titel auf Deutsch zu lesen, tat aber so, als wenn er es nicht verstünde, und plötzlich kam es aus meinem Munde. »Swami, welches Wort kannst du nicht verstehen?« Swami zeigte auf das Wort »Gespräche«. Ich sagte, das heißt »Conversation with Satya Sai Baba«. Swami nickte wohlwollend.
Thank you. Vor ein paar Tagen hörte ich im Sai-Radio eine sehr interessante Sendung über das Thema spirituelle Medizin, körperliche und seelische Heilung durch Satya Sai Baba mit dem indischen Arzt Professor Dr. Venkatamaran Sadanand. Das, was er berichtet hat, das sprach mich sehr tief an und mir wurde im Nachhinein bestätigt, wie gut es auch für mich ganz persönlich ist, Swamis spirituelle Medizin der göttlichen Liebe zu haben. Ich möchte euch von einer sehr schweren, brisanten Situation in meinem Leben berichten, in der ich absolut machtlos war, rein gar nichts tun konnte, als auf unseren geliebten Swami zu vertrauen. Diese Zeit ist für mich eine hilfreiche Schonzeit nach meiner schweren, aber erfolgreichen Operation. Leider versagten allerdings danach meine Nieren und ich musste dreimal für jeweils 2 Stunden zur Blutwäsche. Die Ärzte standen Kopf, rannten im Dreieck und machten sich sehr große Sorgen um mich. Denn es stand auf Messerschneide. Ich konnte nichts anderes tun, als alles in die Hände von Swami zu legen. Ich habe ganz fest auf ihn vertraut, dass alles gut geht. Wie durch ein Wunder fingen dann auch glücklicherweise meine Nieren nach der Blutwäsche wieder an zu arbeiten. Mit sehr großer Zuversicht und Swami-Vertrauen war ich in diese OP gegangen. Er erschien mir auch mehrfach nachts im Traum und sprach mit sehr großem Mut zu. Er hat das Ärzteteam während dieser 2-stündigen OP geführt und geleitet. Seit kurzem bin ich wieder zu Hause, bin noch erschöpft, aber habe keine Schmerzen und der Genesungsprozess geht zügig voran. Ich habe mich jetzt erst einmal in großer Geduld zu üben, denn es wird bis zu einem halben Jahr dauern, bis mein Leben wieder ganz normal weitergehen wird. Aber meine Frau und ich haben auch jetzt Aufgaben, Prüfungen und Herausforderungen, die nur durch unser absolutes Swami-Vertrauen gut durchgestanden und gemeistert werden können. Eine große Herausforderung hatten wir Anfang des Jahres. Wir durften eine sehr liebe Sai-Schwester, die schwer am Krebs erkrankt war, auf ihrem langen Sterbeprozess und ihrem letzten Weg seelisch und moralisch unterstützen und begleiten. Es war für uns eine sehr tiefe Herz-zu-Herz-Verbindung. Wir konnten unsere liebe Sai-Schwester dann loslassen und unserem lieben Swami übergeben. Meine Frau und ich sind sehr dankbar dafür, was wir durch seine göttliche Liebe erleben und erfahren dürfen. Ihr seht, liebes Sai-Radio-Team, wie unser geliebter Swami in unsere beiden Leben einen großen, mächtigen Einfluss hat. Wir übergeben ihm alles und wir wissen in unserem Herzen, dass er uns auch weiterhin durch die kommende Zeit führen, leiten und beschützen wird.
Hare Hare, Hare Hare.
komm mir bloß nicht zu nah. Mit dieser stummen Bitte bin ich Weihnachten 1991 zum ersten Mal im Butterparty angekommen. Als Kind habe ich die Begeisterung von Menschenmassen für einen Führer miterlebt, der seine Gefolgschaft ins Verderben gelotst hat. Mein Misstrauen gegen Heilsverkünder sitzt tief. Aber noch tiefere Wurzeln hat die Sehnsucht nach Gottesgeschichten. Ich habe die Kriegsjahre in der Obhut eines frommen Großvaters verbracht. Lieder, Märchen und Geschichten aus der Heiligen Schrift waren mein täglich Brot. 2004 bin ich zum fünften und letzten Mal im Butterparty gewesen. Mein Maß an Erfahrung mit dem Mysterium Gott in Menschengestalt war voll. Das schöpfe ich nun aus. Unter unangefochtenen Barber-Devotees habe ich mich immer ein bisschen als schwarzes Schaf gefühlt, nicht wirklich zugehörig, irgendwie neben der Spur. Ich wäre so gerne richtig dabei gewesen. Unter den vielen Büchern in meinen Regalen über das Leben und die Lehren des Avatars hat eines den Titel »Zuallererst reinigt euer Herz«. Manchmal kommt mir bei der Arbeit das deutsche Volkslied aus dem 18. Jahrhundert in den Sinn. Ein Schäferlied aus Schlesien. Das beginnt mit den Worten »Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß als himmlische Liebe, von der niemand nichts weiß«. 5. Dezember, letzter Tag meines vierten Besuchs in Butterparty, diesmal in Begleitung meines ältesten Sohnes. Sai Baba reist nach den Feierlichkeiten zu seinem 73. Geburtstag in seinen Ashram bei Whitefield. Wir fahren ihm nach für einen letzten Darshan. Im Sommer 1995 hat mein Sohn in einer Lebenskrise mein Angebot, mich nach Indien zu begleiten, angenommen. Diese zweite gemeinsame Reise ist seine Gegeneinladung gewesen. Dank für eine Phase seelischer und geistiger Stabilisierung. Nun also Abschied von Baba und von meinem Sohn, der noch in Indien bleiben will. Als ich Baba nachschaue, wie er klein und leicht zwischen zwei größer gewachsenen Begleitern auf sein Haus zugeht, löst sich plötzlich aller Widerstand gegen das gigantische Gottestheater in einem überwältigenden Gefühl von Dankbarkeit. Baba bleibt stehen, wendet sich um, sieht in meine Richtung. Mehr lässt sich davon nicht sagen. Für Blickkontakt ist der Abstand zu groß. 2 Stunden später sitze ich in der Flughafenhalle in Bangalore und halte vergeblich Ausschau nach einem aus Prashanthi Nilayam bekannten Gesicht. Mein Flug geht gegen Mitternacht. Um 3 Uhr früh stehe ich in Bombay in der Schlange vor dem Abfertigungsschalter für den Weiterflug nach Frankfurt. Ich hoffe, dass ich mich richtig eingeordnet habe in dem verwirrenden Gewimmel und Lärm. Fragen kann ich niemanden. Mir fällt kein englisches Wort mehr ein. Ich bin total übermüdet. Die Reihe vor mir wird langsam kürzer. Gleich bin ich an der Reihe. Nur ein Passagier ist noch vor mir. Da kommt ein junger Inder im Eilschritt an mir vorbei. Schon steht er hinter dem Abfertigungspult. »Mrs. Halden?« höre ich. »Yes, I know«, sagt er, lächelt verschmitzt, nimmt mir die Reiseunterlagen aus der Hand, blättert sie durch, setzt den Stempel in den Pass. »Alles in Ordnung. Ich darf weitergehen.« Im Flugzeug erwache ich aus der Lethargie. Der Verstand regt sich wieder. »Was war das denn?« Wieso kommt da einer angerannt, um mir mitzuteilen, dass er weiß, wie ich heiße, wenn gar nichts Besonderes gegen mich vorliegt? Merkwürdiges Erlebnis auf dem Flughafen von Bombay, schreibe ich in mein Heft mit Reisenotizen. Die ungewöhnliche Szene beschäftigt mich. Sitzen vielleicht irgendwo im Verborgenen über dem ganzen Chaos in der Abflughalle Angestellte mit den Passagierlisten vor Monitoren und haben jeden Reisenden im Visier? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hat der muntere junge Mann im Vorbeilaufen das Schild an meinem Rucksack gelesen. Der stand neben mir am Boden. Ich habe ihn beim Vorrücken in der Schlange mit dem Fuß weitergeschoben. Zu Hause stelle ich den Rucksack im Flur an der Wand auf und laufe mehrmals im Eilschritt an ihm vorbei. Nein, auf diese Weise kann der Name nicht entziffert werden. I know, das klingt nach Baba. Sollte er mir tatsächlich mit diesem Auftritt als Angestellter beim Bodenpersonal geantwortet haben, auf einen jenen Anfall von reiner Dankbarkeit?
Du bist der Einzige.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der heutige, der vierte Teil der Sendereihe »Du hast mich gerufen« für heute zu Ende. Natürlich werden wir diese Reihe auch noch fortsetzen und wir möchten Sie dazu auffordern, wenn Sie schöne, beglückende oder auch ganz normale und vielleicht auch mal traurige Ereignisse in Paschandi-Nilayam erlebt haben, bitte schreiben Sie uns. Wir würden Sie gern mit in diese Sendereihe aufnehmen. Für heute verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger.